Heute ist das Thema, außer dass es Picknick das Thema ist, das Thema der Predigt ist, ich liebe meine Kirche, weil, ja, weil Gott Gebet erhört, weil die Kirche ein Ort sein soll, wo wir beten und so quasi den Kopf in den Himmel stecken und erwarten, dass Gott was tut, dass Gott zu dem, was wir natürlich tun können und machen können, seinen übernatürlichen Teil macht, seinen übernatürlichen Teil hinzu tut. Und ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde sind, die lernt zu beten, dass du einfach sagst, ich habe eine Not oder ich kenne jemanden, der hat eine Not, dann muss ich selber in den Gottesdienst kommen, muss ich selber die Gemeinde anrufen oder muss ich den Kranken mitbringen, weil ich erwarte, dass Gott etwas tut, dass Gott ein Gott ist, der lebt, der heute noch Wunder tut und Menschen heilt, Menschen hilft. Das ist nämlich für mich auch so lebendig sein, ja, Gebete zu erhören. Wenn du selber dabei bist, wenn für jemand gebetet wird und du erlebst, dass Gott das Natürliche verändert, dann stärkt es deinen Glauben. Ich habe gestern nochmal eine gute Freundin angerufen, weil die so viel erlebt hat in ihrer Familie mit Gott. So viele Heilung und Wunder erlebt hat. Und das heißt nicht, dass ihr Leben einfach ist. Das heißt nicht, dass die nicht ständig in Herausforderungen ist, gesundheitlichen Herausforderungen. Sie hat nämlich Familienmitglieder, die sind immer noch ziemlich sehr krank. Und sie hat aber auch Familienmitglieder, die krank sind und wo gebetet wurde und die geheilt wurden. Also beides da, ja. Aber sie ist ständig da drin zu beten und zu erwarten, dass Gott eingreift. Und ich habe ihr einfach gesagt, du erzähl mir einfach, was du so erlebt hast, weil ich habe das gehört, aber ich wollte es nochmal genau hören. Und dann hat sie angefangen und irgendwann musste ich sie unterbrechen, weil ich noch ein anderes Telefonat geplant hatte. Und es hat einfach so gut getan zu hören, was Gott schon gemacht hat durch Gebet der Gemeinde und was, ja, auch zu die Hoffnung zu wecken, was Gott noch alles tun wird. Sie hat mir von ihrem Sohn erzählt, sie hat 5 Kinder und einer der Söhne, der Philipp, der ist schon über 18 geworden. Und sie hat gerade erzählt, der ist nicht da, weil er behauptet, er ist jetzt 18, er kann ja machen, was er will, deswegen ist er noch in der Stadt unterwegs. Das ist nichts Untypisches für einen 18-Jährigen, außer wenn ein Kind auf die Welt kommt mit einem super komplizierten Herzfehler, wo die Organe auf der falschen Seite sind und wo die Ärzte sagen, das Kind lebt ungefähr 8 Stunden. Länger nicht. Und dann kommt dieses Kind auf die Welt und die Ärzte sagen, das passt irgendwas nicht, weil die 8 Stunden sind vorbei und das Kind lebt immer noch. Und die Ärzte wissen, das Kind hat einen so einen komplizierten Herzfehler, dass es eigentlich erst als Teenager operiert werden kann. Nur mit diesem Herzfehler leben die Kinder nie, also bis zu dem Alter vom Teenager. Und ja, so haben sie sämtliche Operationen und sämtliche Krankenbesuche alles erlebt. Und sie sagt, es kam eine schwierige Situation, als der Philipp 10 Monate alt war. Als der Philipp 10 Monate alt war, brauchte er wieder eine ziemlich krasse Herz-OP. Das Problem war, er war auf der Liste Nummer 160. Also 160 andere mussten drankommen, bis er für diese OP dran war. Und die Gefahr, dass er die Liste nie erlebt, war sehr groß. Und er war zu einer Untersuchung im Krankenhaus bei den Profis und die haben ihm gesagt, du, da sind nur 160 dazwischen. Aber sie waren bereit, falls irgendjemand anders ausfällt, dass sie die OP machen können. Und sie erzählte mir, ja, es ist schon 18 Jahre zurück, ne? Aber sie konnte sich das gut erinnern. Letzten Sonntag war jemand hier am Klavier, der Marco Owaska. Und wisst ihr, was witzig ist? Er war vor 18 Jahren einer der Pastoren in ihrer Gemeinde. Und er hatte damals eine Videokamera und hat damals den Opa interviewt, quasi ein Interview mit ihm gemacht von diesem Wunder, von diesem Erlebnis. Also die Welt ist klein, ja, das nochmal so so zu hören und wie gut man vernetzt ist. Und auf jeden Fall, es gibt einen Philipp schlecht, er war blau und mit 10 Monaten. Und ja, es ging immer schlechter, bis irgendwann die berühmte Nulllinie auftauchte. Ja, also Nulllinie ist, deine Herzfunktion wird überwacht und Nulllinie ist, du hast kein Herz mehr. Das Herz macht nichts mehr. Es dauerte 22 Minuten, bis die Ärzte reanimieren konnten. Also das Kind war auf dem Arm der Mutter und es dauerte 22 Minuten, Nulllinie, 22 Minuten keine Versorgung mit Sauerstoff des Gehirns. 22 Minuten ist zu lange. Richtig? So, es gibt eine Krankenakte, die sagt 22 Minuten klinisch tot. Ja, die Ärzte haben ihn reanimiert nach 22 Minuten und haben den Eltern gesagt, das Kind wird nie sitzen können, das Kind wird sich nie äußern können. Falls es wieder irgendwelche Funktionen gibt, sollen sie das wissen. Und sie hat mir erzählt, natürlich haben sie die Gemeinde angerufen, natürlich haben sie die Bete aktiviert, ja. Und die Gemeinde ist zusammengekommen, hat gebetet, weil sie eben diese Erwartung hatten, dass Gott was tun kann. Menschlich war es Siesta, Ende, 22 Minuten Nulllinie. Und sie haben aber gebetet, sie sind zusammengekommen und haben dafür gebetet. Die Großeltern kamen vorbei, haben Hände aufgelegt, haben gebetet. Ja, oder erzählt sie, OP hat 9 Stunden gedauert, war eine Riesen-OP. Ja, also die Menschen haben das Mögliche getan, die Ärzte haben das Mögliche getan. Und es hat gedauert, künstliches Koma und so weiter, bis sie ihn da wieder rausgeholt haben. Sie haben ihn rausgeholt aus dem künstlichen Koma, ich glaube noch 10 Tagen. Und Philipp war 10 Monate alt. Und nachdem sie gebetet hatten, er hat sie auf einmal erkannt. Die Ärzte haben gesagt, das ist Spinnerei. Nach 22 Minuten ist das Hirn so kaputt, da ist nichts mehr mit erkennen. Sie haben das Gehirn gescannt. Normalerweise tauchen so weiße Punkte auf und da sieht man die Schädigung des Gehirns. Es gab keine weißen Punkte. Sie haben gesagt, das Kind müsste schwerst behindert sein. Das Einzige, was Philipp fehlt, ist sein Kurzzeitgedächtnis. Also er hat kein besonders starkes Kurzzeitgedächtnis und macht gerade Ausbildung in Weikersheim. Ja. Und er ist aufgewacht, hat die Eltern erkannt, hat sie erkannt und Stück für Stück musste er alles lernen, natürlich, ja, laufen, gehen und so weiter, aber er ist ein normaler Teenager, ich mag den Philipp total. Eins fehlt ihm, es fehlt ihm die Scheu vor Menschen. Und was ihm auch fehlt, ist, er sagt, was er fühlt und was er denkt. Er ist nicht so gefiltert und das ist manchmal richtig schön, mit ihm was zu machen, weil er so ehrlich ist, ja, und weil es wirklich so vom Herzen kommt. Und die Eltern haben es erlebt mit 10 Monaten, ja, dass Gott ihm letztendlich das Kind zurückgegeben hat. Und dann hat sie natürlich weitererzählt und ich muss das kurz fassen. Sagt, da gab es noch einen Termin, wo er zu einer der vielen OPs musste. Und jetzt haben wir mal gesagt, diese Kinder leben eigentlich schon nicht mehr mit dem Problem. Und er hatte noch ein Loch im Herzen und es war geplant, ein Angriff, dass dieses Loch zugemacht wird. Und es war ein Arzt da, der sich ein Verfahren hat patentieren lassen, wo er eine Kappe entwirft, die auf dieses Loch drauf gemacht wird. Und dieser Arzt hatte ein Videoteam dabei, weil er sich das patentieren wollte, die diese Operation quasi aufnimmt und wo er das halt so ein bisschen sagen kann, ich bin derjenige, der dieses Loch zumachen kann. Ja. Und es war ein anderes Kind vor ihm, es war eine lange OP und dann kam er dran und nach einer halben Stunde kam die Ärzte raus und die Mutter hatte einen riesigen Schrecken. Die dachte, da wäre wieder was schiefgelaufen und die hätten einfach nur zugemacht oder so. Ich meine, wenn du mit diesen Situationen lebst, dann kommen solche Gedanken. Und sie sagen, der Arzt hat gesagt, es war gut für sie, aber schlecht für mich. Fragt sie, ja, was heißt das denn? Er sagte, ja, wir haben das Loch nicht gefunden. Das Loch war nicht da. Sie haben gebeten, das Loch war nicht da, das hätte zugemacht werden sollen. Die Kappe war umsonst entworfen, ja. Die Videoleute waren umsonst da. Das Loch war weg. Halleluja, ja. Er musste diese OP nicht machen. Sie hat mir weitererzählt von einem anderen Termin, da haben sich Verästelungen, so haben sie mir das erklärt, zwischen Herz und Lunge entwickelt. Und es waren 10 Verästelungen, die waren fingerdick. Und die Ärzte haben sich vorbereitet auf die OP und haben einen Film gemacht, Video, man sieht 10 Verästelungen fingerdick, die da sind. Und am nächsten Tag haben sie einen OP-Raum geschoben und haben ein Video gemacht, also Aufnahme. Die OP hat nicht stattgefunden, die 10 Verästelungen waren weg. Und der Arzt hat ihm zu ihr gesagt, dass er das unverschämt findet. Weil er sagt, es ist so ähnlich, wie wenn dir über Nacht ein Finger dazu wächst oder wegwächst. Er sagt, sie haben den Film, wo man sieht, die sind da, fingerdicke 10 Verästelungen und die wissen, am nächsten Tag wollen sie die OP machen und sind nicht mehr da. Ja, und ey, das ist, und für die ganze Gemeinde war das eine riesen Ermutigung immer wieder und für die Familie. Hey, Gott ist einer, der Wunder tut und Wunder macht und es ist so spannend, seine Anliegen in die Gemeinde reinzubringen, zu hören, wo andere Gebetsanliegen haben und sich damit reinzunehmen. Das ist nicht irgendwie nur ein Blabla-Gebet, sondern wir beten, damit Gott seine Hand bewegt. Wir beten, dass Gott Übernatürliches tut. Und wir möchten das erleben, wir möchten sehen, dass das passiert. Die Heilung ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass wir bei Gott festmachen und bei Gott bleiben und die Ewigkeit mit ihm verbringen. Aber jede Heilung ist ein Stück Lichtschein von der Ewigkeit in dieses Leben hier, dass wir sehen, dass eines Tages, da wo wir sein werden, wird keine Krankheit mehr sein, wird kein Leid mehr sein. Und das ist eine wundervolle Welt, wo Gott uns haben möchte. Ja, deswegen liebe ich Kirche, weil Gott Gebete erhört, weil er uns herausfordert, dieses Übernatürliche damit zu rechnen und dafür zu beten. Ich möchte euch hineinnehmen heute Morgen in einen Text in der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 12, Kapitel 12, Vers 1. Ich habe euch die Seiten dazu angeschrieben, könnt ihr in den weißen Bibeln, die um euch liegen, gerne mit aufschlagen. Wir leben gerade in einer Zeit, wo in den Nachrichten furchtbare Dinge geschehen, wo Christen im Nahen Osten geschlachtet werden von der IS. Man mag diese Bilder ja gar nicht glauben. Man würde sich wünschen, die gäbe es gar nicht und diese Meldung gäbe es irgendwie auch gar nicht, weil es so krass ist, wie Menschen ja gegen Christen vorgehen, nur aufgrund des Glaubens und sie ja letztendlich dafür auch umbringen. Und eine ähnliche Situation war hier bei der allerersten Gemeinde und sie waren herausgefordert. Was machen wir damit? Was machen wir damit, dass irgendwelche Herrscher, Leiter der Gemeinde einfach köpfen? Apostelgeschichte 12, Vers 1. Um diese Zeit begann König Herodes, die Gemeinde in Jerusalem zu verfolgen und ging mit Gewalt gegen einige ihrer Mitglieder vor. Jakobus, den Bruder des Johannes, ließ er mit dem Schwert hinrichten. Als er sah, dass er den Juden damit einen Gefallen tat, setzte er den eingeschlagenen Kurs fort und ließ auch Petrus festnehmen. Und zwar gerade während der Zeit, in der das Passafest gefeiert wurde, das Fest der ungesäuerten Brote. Herodes ließ Petrus ins Gefängnis bringen und beauftragte vier Gruppen zu je vier Soldaten mit einer Bewachung nach den Festtagen, wollte er ihn dann vor allem Volk aburteilen. Während Petrus nun also streng bewacht im Gefängnis saß, betete die Gemeinde intensiv für ihn zu Gott. Also musst dir vorstellen, eine völlig verunsicherte Gemeinde. Gerade haben sie einen ihrer Leiter verloren, indem er öffentlich, ja, kann man sich heute gar nicht vorstellen, ja, von der Regierung oder von der herrschenden Regierung enthauptet wurde oder mit Schwert getötet wurde. Und schon haben sie den nächsten festgenommen und eigentlich ist ja klar, wie das Gerichtsurteil ausfallen wird. Und er ist im Gefängnis und die Gemeinde weiß, noch lebt er, noch könnten wir theoretisch beten, noch könnte theoretisch was passieren. Und sie machen das, sie beten, sie kommen zusammen und nur sie machen jetzt keinen Schlachtplan, sie bilden jetzt keine Terrormiliz, sie sammeln jetzt nicht Sprengstoff und sagen, okay, jetzt gehen wir hin, sprengen das Gefängnis, machen einen brutalen Überfall und holen den raus. Das wäre vielleicht so die menschliche Variante, ne? Man könnte es ja versuchen, mit Gewalt und mit menschlichen Mitteln, aber sie sagen, nee, unsere Antwort ist Gott, um auf Hilfe zu beten. Unsere Antwort ist Gott zu fragen und dass er seine Hand bewegt. Es ist schwer, jemanden aus dem Gefängnis zu bringen, wenn er an die Wachen drangekettet ist, oder? Also so viel Aufwand wird bei uns nicht gemacht, ja? Da gibt es nur gute Gefängnisgitter. Die haben Leute an ihn drangekettet. Das ist eine ziemlich sichere Form von Überwachung. Wir lesen weiter in der Nacht vor dem von Herodes geplanten öffentlichen Verurteilung schlief Petrus zwischen zwei Soldaten. Hey, würdest du da noch schlafen können? Was würdest du machen? Deine letzte Nacht? Da hast du zwei Jungs um dich herum, ja? Hey, du schläfst einfach. Du hast die Ruhe weg. Krass, ja, was da möglich war. Zwischen zwei Soldaten mit je einer Kette an sie gefesselt. Und vor der Tür seiner Zelle waren Posten aufgestellt und hielten Wache. Also schwer irgendwie rauszukommen. Mit einem Mal stand ein Engel des Herrn in der Zelle und helles Licht erfüllte den Raum. Der Engel gab Petrus einen Stoß in die Seite, um ihn zu wecken. Schnell, steh auf, sagte er. Im selben Augenblick fielen die Ketten, die Petrus um die Handgelenke trug, zu Boden. Der Engel sagte, binde den Gürtel um und zieh deine Sandale an. Petrus tat es. Und jetzt wirf den Mantel über und komm mit, sagte der Engel. Petrus folgte ihm nach draußen, allerdings ohne zu wissen, dass das, was er mit dem Engel erlebte, Wirklichkeit war. Er meinte vielmehr, er hätte eine Vision. Sie passierten den ersten Wachposten, ebenso den zweiten, und als sie schließlich zu dem eisernen Tor kamen, das in die Stadt führte, öffnete es sich ihnen von selbst. Sie traten ins Freie und gingen eine Gasse entlang, und plötzlich war der Engel verschwunden. Da erst kam Petrus zu sich. Wahrhaftig, sagte er, jetzt weiß ich, dass der Herr seinen Engel gesandt hat. Er hat mich, Herodes, und seine Macht entrissen und hat mich vor all dem bewahrt, was das jüdische Volk so gerne gesehen hätte. Nachdem er über seine Lage nachgedacht hatte, ging er zum Haus von Maria, der Mutter des Johannes, der den Beinamen Markus trägt. Dort war eine große Zahl von Christen zum Gebet versammelt. Petrus klopfte an das Eingangstor, worauf eine Dienerin namens Rhode kam, um nachzusehen, wer vor dem Haus stand. Als sie die Stimme von Petrus erkannte, vergaß sie vor lauter Freude, die Tür zu öffnen, lief ins Haus zurück und rief, es ist Petrus. Petrus steht vor dem Tor. Du hast wohl den Verstand verloren. Also sehr glaubensvolle Gebetsgemeinschaft, ne? Also sie kommen zusammen zu beten, dass Petrus freikommt. Jetzt kommt einer, der sagt, Petrus ist da. Und die sagt, Mädel, du hast den Verstand verloren. Okay. Und als Rhode darauf beharrte, dass sie sich genauso verhielt, wie sie sagten, meinten sie, dann muss es ein Engel sein. Okay, ich finde es einfach so ehrlich, diesen Bericht, ja. Sie haben gerade die Enthauptung von einem erlebt und es war furchtbar. Und sie sind da mittendrin in ihren Gefühlen, mit ihren Emotionen echt drin. Und sie sagen, Gott, es wäre so toll, wenn er freikommen würde. Und dann passiert das und sie kriegen das nicht unter die Füße. Sie kriegen das einfach nicht unter die Füße. Und dann sagen sie, ja gut, das ist meine, nirgendwo in der Bibel steht, dass von den Toten die Engel vorbeikommen, ja. Das ist Quatsch. Das ist irgendwo jüdischer Glaube damaligen Zeit. Aber nichts, was irgendwie im Evangelium drin wäre. Wir werden nicht besucht von irgendwelchen Engeln, aber sie konnten das einfach sich nicht erklären, was diese Frau gesehen hat. Währenddessen klopfte Petrus wieder und wieder ans Tor. Das muss spannendes Klopfen sein, ja? Wenn du denkst, einer ist tot und du hörst sein Klopfen. Als sie schließlich öffneten und ihn sahen, waren sie außer sich vor Freude. Das glaube ich, ja? Petrus bat sie mit einer Handbewegung, sich zu beruhigen und erzählte ihnen, wie der Herr ihn aus dem Gefängnis herausgeführt hatte. Berichtet das auch Jakobus und den anderen Geschwistern, sagte er. Dann verabschiedete er sich von ihnen und verließ die Stadt. Als es Tag wurde, war die Bestürzung unter den Soldaten groß. Ja, da war die Rente unsicher, ja. Keiner wusste, was mit Petrus geschehen war. Herodes ließ überall nach ihm suchen, aber blieb unauffindbar. Da nahm Herodes die Wachen ins Verhör und befahl schließlich, sie zur Hinrichtung abzuführen. Ein brutaler Typ, ja. Also die Wachen sofort, ja, sofort alles beseitigt. Also wirklich schlimmer Typ, ja. Hier erlebt diese erste Kirche, diese erste Gemeinde, sie erlebt Schlimmes mit der ersten Enthauptung und dann fangen sie an zu beten, dann fangen sie an, ihre Reihen zu schließen, ja, und zu beten, dass Gott das Mögliche, sein Mögliches tut. Hammer. Ich kann mich erinnern an einen Mann, der Bruder Yun, der mittlerweile in Deutschland wohnt, aber der ursprünglich Chinese ist. Und der Bruder Yun ist vielleicht bekannt aus dem Buch Der Himmelsbürger, ist ein sehr gutes Buch. Spannend an seinem Leben, er hat es genau das erlebt. Er war in China als Chinese, Leiter der Hausgemeindebewegung, Hauskirchenbewegung, einer der Pastoren, der im kommunistischen System Gemeinden gegründet hat, Gemeinden aufgebaut hat. Und die chinesische Regierung, ist die freundlich zu Christen? Nee, also trotz dessen, was in Medien manchmal berichtet wird, sie schlachten sie genauso ab. Wenn sie mitbekommen, dass irgendwo lebendige Gemeinde entsteht, gehen sie hin, verhaften die Pastoren, verhaften die Ältesten, führen sie ins Gefängnis. Was sie aber nicht wissen, ist, dass die lebendige Kirche wie Unkraut wächst. Ja, egal was man abhaut, sie wächst nach. Und das hat man in China auch gesehen. Und so der Bruder Yun, immer wieder ist er ins Gefängnis gekommen. Er hat davon berichtet und konnte es auch in seinem Fingern zeigen, an seinem Körper zeigen, dass sie ihn gefoltert haben, damit er seinen Glauben abschwört. Sie haben ihm Nägel unter die Fingernägel getrieben. Verschiedene Qualmethoden haben sie angewendet und haben gesagt, du musst nur sagen, dass du diesen Jesus, dass es eine Spinnerei ist und schon bist du frei. Du musst nur aufhören, von ihm zu reden, dann bist du frei. Und er war mehrfach im Gefängnis, ist rausgekommen. Das Erste, was er gemacht hat, die Gemeinde besucht, Gottesdienst gehalten, hat nicht lange gedauert, haben sie ihn wieder gefangen und wieder ins Gefängnis gestopft. Ein guter Freund von mir, der Isaac, sein Sohn, wird im August bei uns predigen im Gottesdienst. Ich war mit ihm eine Zeit lang auf der Bibelschule. Er hat seine Kindheit ohne seinen Vater verbracht, weil in seiner Kindheit war der Vater im Gefängnis. Also er hat ihn zweimal gesehen ungefähr in seiner Kindheit, dann ist er wieder gefangen genommen worden, kam wieder ins Gefängnis. Bis irgendwann genau das passierte, was hier steht. Eines Tages haben ihm die Soldaten die Beine zertrümmert, damit er nicht weglaufen kann. Und er lebt genau das in seiner Zelle. Er betet in seiner Zelle, sieht eine Vision von einem Engel und er sagt ihm einfach, erinnert ihn an diese Bibelstelle, denn die Bibel kannten sie so gut wie auswendig, erinnert ihn an diese Bibelstelle und hat gesagt, steh auf und geh. Er denkt sich, Gott, die haben mir gerade die Knie zertrümmert, die Beine zertrümmert, wo soll ich denn hingehen? Gott hat mir einfach gesagt, steh auf und geh. Er steht auf, kann aufstehen, geht zur Tür, eine Tür geht auf. Er läuft durch den Flur, zweite Tür geht auf. Läuft in den großen Korridor, die Wachen sehen ihn nicht, läuft hindurch, geht raus aus dem Tor, draußen wartet ein Taxi, er steigt dann in das Taxi und fährt raus. Er kommt in die Deutsche Botschaft, Organisation AVC, Aktionskomitee für verfolgte Christen, die wir auch finanziell unterstützen jeden Monat, die holen ihn raus mit dem Flugzeug nach Deutschland. In Deutschland bekommt er Asyl und Schutz. Und holt dann erst seine Familie raus. Das dauert dann noch eine Weile, bis die sicher aus dem Land rausholen können. Isaac und seine Schwester und die Mutter werden dann rausgeholt und bekommen in Deutschland Asyl. Und seitdem wohnt er in Nidda, das ist bei Fulda, und dort in der Hauptzentrale von AVC. Und ist unterwegs immer wieder und erzählt, wie gut Gott ist. Ja, es war erstaunlich, neben ihm zu stehen, ja, und neben seinem Sohn zu stehen und das zu sehen, dass Gott sich nicht verändert, dass er derselbe ist und das Gebet wirkt, das Gebet Sinn hat. Und es ist toll, wenn wir für verfolgte Christen beten, weil Gott kann, weil Gott tut. Also wenn du diese Dinge siehst im Fernsehen auch und sie machen dich so hilflos, fang an zu beten für diese Menschen, dass Gott seinen Arm bewegt. Gott kann das nämlich und Gott tut das. Und ja, ich bin auch gespannt, wenn im August der Isaac da ist und hier predigen wird und hier einen Gottesdienst machen wird. Weil, ja, da ist Segen, sag ich mal, auf dieser Familie. Ja, die haben Dinge mit Gott erlebt, die haben eine Tiefe mit Gott. Das ist, fehlt uns im Westen oft. Versteht ihr das? Einfach zu erwarten, wenn du mitten in so einer Situation bist, dass Gott eingreift, im Gefängnis zu bleiben wegen deines Glaubens. Das ist schon kein Gefängnis mit Fernseher und 3 Mahlzeiten am Tag, ne? Das ist was ganz anderes. Und hier im Grunde genommen dasselbe, nur 2000 Jahre davor. Gott löst diesen Menschen, holt ihn raus ohne Gewalt, ohne Blutvergießen. Auch hier den Bruder John hat er rausgeholt, ohne Gewalt, ohne Blutvergießen, ohne irgendwelche Militäraktionen. Er wird befreit und er kommt zur Gemeinde und die Gemeinde wird riesig gestärkt und aufgebaut, gestärkt. Und ich glaube, das ist für uns auch, vielleicht sind wir nicht in diesen Herausforderungen, dass uns jemand ans Leben will, aber egal in welchen Herausforderungen wir sind, soll es eine Ermutigung sein zu sagen, bleib nicht in deinen Problemen drin, bleib nicht in deinen Herausforderungen drin, heb deinen Kopf und steck ihn mal in den Himmel, ja, fang an zu beten. Wir rufen Menschen an, die beten können. Fang an zu beten. Gebet ist, wir stecken unseren Kopf nicht in den Sand. Wir stecken ihn auch nicht in unsere Umstände, sondern wir stecken mal den Kopf in den Himmel. Da kriegt man einen viel klareren Kopf. Ja, da kann man auch besser atmen, als manchmal in dem, was uns nur umgibt. Wenn Not in dein Leben stürmt, fang an zu beten. Ja, wenn du schwach bist, wenn du zu schwach bist, rufe andere an, die beten, damit sie für dich beten. Wenn du deinen Nachbarn siehst, der Gebet braucht, biete ihm das an und erzähl ihm, ich kenne einen Gott, der heilt, der bewegt Dinge, der verändert Dinge. Egal welche Herausforderungen du hast, ob es die Kinder sind, für die du betest, dass sie auf den richtigen Weg kommen, ob das die Arbeitslosigkeit ist, ob es die Finanzen sind. Egal was, gib Gott eine Chance. Was kostet es dich? Noch steht uns keiner mit dem Gewehr um die Ecke und sagt, wenn du betest, dann drücke ich ab. Es gibt Länder, wo das so ist. Es gibt Länder, wo Menschen ihr Leben riskieren, um zusammenzukommen zum Gebet und sie machen das trotzdem. Wir haben das nicht und wir machen das nicht so oft. Lass uns ermutigt sein, Gebet neu zu entdecken, Gebet neu zu praktizieren. Ich würde sagen, Gebet ist die Alltagswaffe der Christen. Eine nicht gewaltvolle Waffe, eine nicht zerstörende Waffe, sondern etwas, was einen guten Kampf kämpft. Wir leben in einer Gesellschaft, wo uns das Beten weggezüchtet wurde, würde ich sagen. Ich meine, wo lernen Kinder noch zu beten? Wo lernen Jugendliche noch zu beten? Zu erwarten, dass Gott was tut? Oft haben wir Religionslehrer vor uns, die sagen, ich glaube nicht. Und die Kinder kommen nach Hause und sagen, ja, der Lehrer hat gesagt, er glaubt nicht. Warum soll ich dann beten? Oder man wird ausgelacht oder verlacht, wenn man an Gebet glaubt. Und ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde sind, die das anders prägen, die das neu zu prägen, wo Kinder lernen zu beten, wo Jugendliche lernen zu beten, wo Erwachsene lernen zu beten, wo man ihn im Gottesdienst nicht es peinlich empfindet, laut zu beten oder mit jemand zu beten, sondern wo es natürlich wird, wo es, ja, wie der Anruf beim besten Freund ist. Das Gespräch mit jemandem, den man kennt und den man schätzt und mit dem man sich gerne unterhält. Wir leben in einem Land, wo Gebete oft irgendwie abgelesen werden oder nur sehr förmlich gehalten werden. Und dabei sollte es das Gespräch sein mit dem, den man liebt. Das Gespräch sein mit dem, dem man vertraut. Gespräch mit dem, zu dem man eine Beziehung aufgebaut hat. Lass uns das wieder entdecken. Lass uns das wieder nutzen. Ich glaube, dass eine betende Gemeinde, dass sie Power hat, dass sie mit Gott kommuniziert. Und Gebet ist auch verrückt, weil Gebet zeigt auch, ist ein guter Anzeichen dafür, ob die Kommunikation stimmt. Wenn du in der Gemeinde jemanden kennst, mit dem du nicht beten kannst, dann ist es oft ein Zeichen dafür, dass die Kommunikation nicht passt. Dass da irgendwas unstimmig ist. Versteht ihr das Beispiel? Also wenn du jemanden kennst und der ist in der Gemeinde und der sagt, du glaubst an Gott und er glaubt auch an Gott, aber es ist euch unmöglich, miteinander zu beten, dann muss ja irgendwas dazwischen stehen, dann muss ja irgendwas nicht in Ordnung sein. Sag jetzt mal in meiner Ehe, wenn ich mit meiner Frau nicht zusammen beten kann, obwohl wir beide an Jesus glauben, dann muss irgendwas im Argen liegen, dann ist es doch ein Grund zu sagen, hey, das kann nicht sein. Wir brauchen die Kommunikation miteinander und wir brauchen die Kommunikation mit ihm. Wir können uns das eigentlich gar nicht leisten, dass es nicht funktioniert. Lass uns das wieder stärken, lass uns das wieder nutzen. Gebet. Ich habe schon Konflikte gehabt mit Menschen in der Gemeinde und wir haben kurzfristig den Konflikt nicht lösen können. Und da habe ich gesagt, komm, lass uns doch einfach zusammen beten. Und durch das Gebet sind wir wieder zusammengekommen. Durch das Gebet haben wir gemerkt, hey, wir sind alle nur Menschen aus Fleisch und Blut, ja, und Gott ist der Übermächtige und lass uns aufhören mit dem Kindertheater. Ja, lass uns wieder unseren Auftrag leben, lass uns wieder Gott ins Boot holen. Lass uns mit dem Chef kommunizieren. Also Kommunikation mit Gott und mit den Menschen und Gebet, wenn es funktioniert, dann ist es ein guter Indikator für gute Kommunikation. Wenn die Kommunikation gestört ist, lass uns das vergeben, lass uns verzeihen, um Vergebung bitten und wieder als Gemeinde Gebetskraft haben. Gebet generiert auch Schutz und verändert die natürliche Wirklichkeit. Wir haben das in der Familie erlebt. Meine Schwester war so krank, sie hatte so hohe Entzündungswerte, dass sie 2 bis 3 Mal die Woche zur Dialyse musste. Und die ist 1 Jahr älter wie ich. Ja, so ihre Gesundheit war eigentlich ziemlich zerstört. Und wir haben so viel gebetet. Und dann haben wir nochmal als Gemeinde gebetet, nochmal gebetet. Und dann weiß ich noch, am Sonntagabend haben wir nochmal gebetet als Gemeinde. Am Montag ging sie zum Arzt und der Arzt hat sie wieder nach Hause geschickt, hat keine Dialyse mit ihr gemacht. Die Werte wären irgendwie durcheinander gekommen, die Proben, bla, und dann nochmal eine Probe und dann nochmal eine Probe. Ende vom Lied war, sie musste nicht zur Dialyse in der Woche, obwohl sie 2 bis 3 Mal gemusst hätte und die Werte sind so runtergegangen, sind so normal geworden, dass sie nie wieder zur Dialyse musste. Halleluja. Ja, wir haben das erlebt. Da wissen wir Datum und Punkt und Arztbericht. Als Baby haben mir die Krankenschwestern, eine Krankenschwester war müde und sie sollte mir eine Spritze verpassen. Sie hat mir aber die Spritze in den Nerv reingegeben. Und danach war das Beinchen gelähmt und die Eltern waren verzweifelt. Die Ärzte haben gesagt, da kann man nichts machen. Massieren Sie das Beinchen in der Badewanne, aber da kann man nichts machen. Menschliches Siesta. Und meine Eltern haben das weitergegeben an die Gemeinde und die Gemeinde kam zusammen und die Gemeinde hat gebetet. Und meine Eltern erzählen mir, just in dem Moment, wo die Gemeinde gebetet hat, habe ich wieder in der Badewanne angefangen zu zappeln und es läuft ziemlich gut, würde ich sagen, ja. Seitdem, ja. Gott hat es möglich gemacht. Also es ist auch Schutz und Heilung. könnt ihr so weiterfahren. Eine gute Bekannte aus der letzten Gemeinde hat riesig mit Krebs gekämpft. Und was haben wir nicht gebetet? Und war schön, gerade zum Geburtstag habe ich ein Video von ihr und den anderen Mädels aus dem Hauskreis bekommen, wo sie da irgendwie mit einem Glas Orangensaft auf dem Feld stehen und da irgendwie anstoßen. Ja, schön, ja. Ich habe die Frau ganz anders schon gesehen im Krankenhaus. Und es ist gut zu beten, es ist gut zu glauben, dass Gott seine Hand bewegen kann. Und ja, als Gemeinde dafür zusammenzukommen. Gebet, wenn du jemanden nicht magst, bete für ihn. Wenn du einen Feind hast, bete für ihn. Wenn irgendwas dir so richtig gegen das Schienbein fährt, bete dafür. Das ist viel besser, als sich darüber aufzuregen. Es ist viel besser, als dem anderen Unheil zu wünschen. Die Bibel sagt, bete für deine Feinde. Macht keinen Sinn menschlich, ja? Also warum? Aber es macht, in Gottes Dimension macht es sehr wohl Sinn. Gott kann die Dinge verändern, die du nicht verändern kannst. Gott kann die Realitäten verändern, die du nicht verändern kannst. Rede doch mal mit dem Chef in der Firma. Wenn du in deiner Abteilung nicht klarkommst, was kannst du machen? Du gehst zum Vorgesetzten. Wenn der nichts machen kann, gehst du zu dessen Vorgesetzten, bis du irgendwann beim Chef ankommst. Warum? Weil du glaubst, dass der Chef was machen kann. Warum nicht gleich mit dem Chef reden? Die Bibel sagt, wir haben freien Zugang zum Chef durch Gebet. Warum nicht das nutzen? Gott ist übernatürlich und wir brauchen das Übernatürliche. Ich glaube, dass Menschen, die in eine Kirche kommen, die kommen auch in die Kirche, weil sie vielleicht das Gewöhnliche schon satt haben, weil sie das Mögliche, das Wahrscheinliche satt haben, weil sie das Berechenbare satt haben, das Vorhersehbare. Wir gehen zu Ärzten und die sagen uns ganz genau mathematisch, wie groß die Wahrscheinlichkeit für und für ist. Ja, die berechnen uns das ja. Die berechnen Leben und Tod. Und wie gut, dass wir zu einem Gott kommen können, der der Chef ist und der über allem steht und mit ihm nochmal reden können. Ich glaube, dass die Gemeinde, die betet, dass sie das Herz Gottes erreicht. Und Gott liebt es, wenn sein Herz erreicht wird. Gebet ist Schutz. Ein Freund von mir, Markus Habich, ich erwähne nur Freunde, die ich sehr gut kenne und sehr lang kenne, kann man das immer gut nachprüfen. Markus Habich hat sich irgendwann in seinem Leben für das Leben gegen Gott, also ohne Gott entschieden. Er hat gesagt, seine Eltern sind blöd, die glauben an Gott, das sind Verlierer. Und er hat sich für ein Leben in Saus und Braus entschieden, bis irgendwann einer seiner Freunde von der Mafia umgebracht wurde. Und er hat irgendwie festgestellt, dass er der Nächste ist. Also hat sein Geld jetzt nicht so offiziell verdient, könnte man sagen, ja. Und als er feststellte, dass sein Freund gerade ja von der Mafia besucht wurde und dass er als Nächster ist, weil er eben ihm Geld schuldet, hat er Heroin genommen und genau abgemessen und sich den berühmten goldenen Schuss verpasst. Also genug Heroin gespritzt, dass sichergestellt war, dass sein Herz das nicht überlebt. Und just in der Nacht wurde seine Mutter aufgeweckt und sie hat so einen Drang gehabt. Sie wusste nicht, was los ist. Sie hat einfach gebetet für ihren Sohn, um Schutz, um Bewahrung, um Veränderung. Und am nächsten Morgen wachte Markus auf und er war stinksauer. Er war stinksauer. Er sagt, Gott, was ist denn los? Nicht mal umbringen kann ich mich. Er sagt, was ist los? Relativ schnell ruft er seine Mutter und sagt, Markus, was ist los? Was hast du gestern Nacht gemacht? Ja, ich musste beten. Und er sagt, Mutter, nicht mal umbringen kannte ich mich, ja. Nicht mal das lässt Gott zu. Scheinbar hatte meine Akte auf dem Tisch und seine Akte ist gerade auf dem Schreibtisch und er entscheidet, was passiert und was nicht. Und scheinbar gibt er mir eine zweite Chance. Ich muss irgendwas ändern. Und hat sein Leben Gott wieder gewidmet und hat angefangen, mit Gott zu leben und für Gott zu leben und ist seitdem für Gott unterwegs. Aber eine Mutter, die hat die Waffe des Gebetes rausgeholt und darf man nie unterschätzen, ja, wenn Menschen beten, was Gott machen kann. Ich würde gerne, wie kann man so eine gute Predigt abschließen, indem man sagt, hey, wenn du hier bist und Gebet brauchst, ich weiß nicht, was eine richtig große Herausforderung. Ich würde dich einfach einladen, dass du nach vorne kommst und wir für dich beten und dass die Gemeinde sich da mit einreiht, weil es unser Vorrecht ist, es ist unser Privileg als Gemeinde zu beten. Nicht nur der Pastor, nicht nur die Ältesten, sondern wirklich als Gemeinde zu beten. Weil gut ist es, über Gebet zu hören, aber viel besser ist es, Gebet zu erleben und Gebetserhörung zu erleben. Und Gott ist es nie peinlich. Er freut sich immer, wenn wir mit ihm reden, wenn wir mit ihm kommunizieren. Und ich habe so viel Segen schon erlebt, wenn für mich gebetet wurde, für meine Familie gebetet wurde, für meine Freunde gebetet wurde. Ich würde euch das gerne anbieten. Vielleicht haben wir irgendwie eine ruhige Musik im Hintergrund, so wie vom Abendmahl oder ähnliches. Wenn du echte Not hast und die Predigt dein Glauben gebaut hat, dass Gott was tun könnte, gib ihm doch eine Chance. Die Bibel sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, ist Gott mitten unter ihnen. Die dritte Bibelstelle, die ich jetzt aus Zeitgründen nicht vorlesen werde, sagt, wenn mein Volk, das ich bei meinem Namen gerufen habe, wenn es sich demütigt und zu mir ruft, dann werde ich ihre Gebete erhören. Also es gehört dazu, dass wir Mut haben, demütig zu sein, dass wir Mut haben, zu Gott die Hände zu heben, dass wir Mut haben zu sagen, Gott, ich kann's nicht, aber ich vertraue dir, dass du das kannst, tu, was du tun kannst. Das ist Demut. Ich lade euch dazu ein. Nimm dir nicht zu viel Zeit, wenn du wirklich ein Gebetsanliegen hast. Du musst es noch nicht einmal groß nennen. Komm einfach und gib uns die Chance, für dich zu beten.